Herr, und du nimmst Wohnung in uns, wenn wir das möchtet. Und du schenkst uns ja, mit deinem Einzug eine Perspektive für unser Leben. Und du hast einen Plan für unser Leben. Und ich danke dir einfach, dass wir den Gottesdienst heute auch wieder haben dürfen, wo wir von dir hören, ein Aspekt von deinem Wort, mehrere, die wir auch in unserem Leben dann ja, erleben dürfen. Und so möchte ich dich bitten, dass du ja, durch die Predigt nachher zu uns sprichst, uns hilfst zu verstehen. Ich möchte jetzt beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, lieber Lothar, du bist ja aktiver Ruheständler und hast dich aktiv auf die Predigt vorbereitet. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank.
Guten Morgen in diesem Raum und auch draußen an den Bildschirmen. Ich möchte euch grüßen mit einem Wort aus dem zweiten Petrusbrief. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Eigentlich im Grundtext heißt es, wir warten auf neue Himmel. Ja. Da dürfen wir uns freuen. Ich freue mich auch, dass so viel schon über Wiederkunft gesagt wurde. Ja, wir blicken ja in der Adventszeit zurück auf ja, bald 2000 Jahre oder über 2000 Jahre ja, auf dieses Geschehen. Und ich habe jetzt nicht die Lutherbibel dabei, ich habe aber den Vers hier notiert, weil das sonst vielleicht etwas nüchterner klingt. Nicht? Das war ja damals auch schon keine einfache Zeit. Nicht? Das ist ja auch immer hier bei uns, auch die Adventszeit. Es muss noch viel geleistet werden. Die Termine werden gesetzt auf Weihnachten hin. Und es besteht sehr viel Stress. Und das war damals auch nicht anders. Da heißt es ja im Lukas 2 nach der Lutherübersetzung, da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids. Ich möchte einfügen, 150 Kilometer weiter. Das waren, also wenn man damals noch vielleicht ein bisschen fitter zu Fuß war, wahrscheinlich eine gute Woche Reise, vielleicht auch sogar mehr. Ja? Und ja, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Also es dürfte nicht einfach gewesen zu sein. Und das ist der erste Blick auf das Kommen, ein König in der Krippe. Und das war der Anfang, schon am Anfang keine Romantik. Weihnachten kommt nicht vor in der Bibel. Ja, und ich freue mich auch, dass das hier in den Liedern schon angeklungen ist. Freut euch Welt, das ist mir auch gerade in der Vorbereitung ganz deutlich geworden. Die Weihnachtslieder, die Adventslieder, die wir haben, die spiegeln oft beides. Das erste Kommen und die Wiederkunft, die wir erwarten. Und ich freue mich auch, dass es so oft jetzt schon angeklungen ist, dass wirklich so eine große Erwartung auch da ist, ja. Also es sind schöne Aussichten. Damals noch nicht, ja, ich habe das überschrieben, also mit schönen Aussichten, Du bist ein Hoffnungsträger, wenn du auf das zweite Kommen wartest. Und wir haben den Text aus dem 1. Petrus, den werden wir gleich betrachten. Und Petrus bekommt ja diesen Auftrag auch von Jesus: Weide meine Schafe. Ja, und das macht er auch bis zum Lebensende. Kurz vor seinem Tod schreibt der Apostel zwei Briefe. Man könnte sagen, das sind zwei Hirtenbriefe. Ja. Und erinnert seine Geschwister in der Zerstreuung daran, an das Heil, das sie empfangen haben. Das ist wichtig auch für uns, dass wir uns immer wieder auch erinnern an das Heil, was wir empfangen haben. Den kostbaren Glauben an die lebendige Hoffnung, die sie haben werden in der Zukunft, bei der Wiederkunft, wenn Jesus wiederkommt. Und Advent war damals schon ein Thema. Die Wiederkunft Jesu war ein Thema in der ersten Gemeinde. Die haben täglich oder mindestens wöchentlich einmal Abendmahl gefeiert. Und ich habe schon gesagt, viele Adventslieder rechnen auch mit der Wiederkunft des Herrn. Und darum bedeutet das auch heute, im Adventleben heißt auf Jesus Christus warten. Wir warten auf den König, wir haben es ja gehört in einem Lied, auf den König und auf den Morgenstern, der wiederkommt. Es heißt in der Elberfelder Übersetzung: Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Schon die ersten zwei Sätze in diesem Brief sind schwierig zu lesen und zu denken. Petrus sagt es ja einmal dem Paulus gegenüber. Das sind schwierige Dinge, die der Paulus uns da mitteilt. Aber hier ist es ähnlich. Also es hat mir auch viel Kopfzerbrechen gemacht. Können wir mal die Folie haben? Und zwar die Karte. Ich habe mal einfach hier die Karte kopiert. Mir wird die einzelnen Begriffe nicht lesen können, aber hier schreibt er nach, ich habe jetzt leider den Zeiger nicht da, Bithynien, ganz im Norden, dieses Blaue, ja, mit der Hauptstadt Nikomedia, und da ist auch Pontus, also das sind die Landschaften und Provinzen Pontus. Ganz links, dieses rötliche da, dieses etwas runde, ist Asia, mit der Hauptstadt Ephesus. Da sind auch die Gemeinden, die sieben Gemeinden aus der Offenbarung draus. Das kann man auch sich schön merken, das ist so eine Halbellipse, nicht? Mit Ephesus beginnend und dann oben. Eine fehlt, das ist ein kleines Rätsel, könnt ihr euch überlegen, welche Gemeinde fehlt. Galatien, diese gelbe, dieses, was da so sich gelb durchschlängelt, ist Galatien, nicht? Brief an die Galater. Und Kappadokien, das Grüne dann hier im Anschluss, das ist etwa, man könnte heute, würde man sagen, der Petrus schreibt an die ganze Türkei. Nun kann man sich auch fragen, wie geht das? Ich kann nicht an die ganze Türkei schreiben. Wenn ich heute einen Brief schreibe, kann ich unmöglich an die ganze Türkei schreiben. Also es muss jemand gewesen sein, der vielleicht aus Rom, vermutlich, wo Petrus sich aufgehalten hat im Jahre 64, dann nach Ephesus kam. Und in Ephesus wurde der Brief kopiert und an die anderen Gemeinden dann verteilt, auch in die ganzen Landschaften hinein. Und so etwa kann man sich dann auch das vielleicht vergegenwärtigen. Ja. Ja, was heißt es nun? Also Petrus schreibt den Brief an die Fremdlinge, die verstreut sind. Wahrscheinlich wurden sie auch durch die Verfolgung damals unter Nero, der war ja Kaiser in Rom, auch verstreut und kamen dann in diese Gegenden und wohnten dort, ja, zeitweise. Rom brennt, 1964 hätte ich beinahe gesagt, nein, Rom brennt im Jahre 64 und da setzt auch eine Christenverfolgung ein damals. Also auch keine leichte Zeit. Ja, ob die Christen damals in diesen Provinzen aus der Verfolgung kommen oder ob sie ja so einfach sich nach und nach angesiedelt haben, das wird in diesem Text nicht gesagt. Aber sie waren sesshaft und ja, sie waren Fremde ohne Bürgerrechte. Juden, die aus Palästina, wie man so schön sagt heute, aus Israel kamen, waren keine römischen Staatsbürger und waren Fremde. Und da in diese Situation hinein schreibt der Petrus diesen Brief. Und es heißt da den Erwählten, ja, nach der Vorkenntnis Gottes. In vielen Übersetzungen heißt es Ausersehen, ja. Aber es war, der griechische Begriff heißt Prognosis. Aber Gott macht keine Prognose im heutigen Sinne, sondern es ist ein Vorherwissen, ja. Die Menschen dort sind auserwählt, nicht weil man sagt, du bist auserwählt und du bist nicht auserwählt. Nein, sie sind auserwählt, weil Gott alle ruft. Wenn er seinen Ruf macht, dann ruft er, dann sind alle Menschen gemeint. Und Jesus ist auch für alle gestorben. Ja. Gott wusste von Grundlegung der Welt her, wer sich dazu bewegt, und er handelte auch danach. Und zwar durch den Heiligen Geist. Und das ist mir wichtig, das einmal auch bewusst zu machen. Das ist vielleicht vielen gar nicht mehr so bewusst. Ja. Es muss ein Ruf erfolgen, damit Menschen hören oder nicht hören wollen. Und der Heilige Geist bringt uns in Bewegung. Und das ist die Motivation. Heute machen wir, wenn wir jemanden in Bewegung bringen wollen, dann motivieren wir ihn. Und das macht auch der Heilige Geist. Er motiviert uns. Und wer sich dann entscheidet und glaubt, dem gibt Gott sozusagen das Recht, Kinder zu werden. Ja? Und das nennt sich Wiedergeburt. Damit werden wir wiedergeboren. Das ist ein Geheimnis, da können wir nicht dahinter schauen, wie das funktioniert. Das macht Gott, der Vater. Und in diesem Ganzen, wenn Christen die Botschaft hören, das Evangelium hören und sich entscheiden und eine Sinnesänderung machen, dann nennen wir das Umkehr. Sie werden bekehrt. Das ist ein Teil von demjenigen, der es hört. Er muss sich entscheiden und sagen, ja, ich glaube, das ist Wahrheit. Herr, komm zu mir. Und Gott tut das Übrige. Er schenkt diese Wiedergeburt. Ja, mit dem zweiten Satz, ich habe es schon gesagt, da habe ich auch meine Schwierigkeiten gehabt, ja. Aber die Bibel legt sich oft selbst aus, wenn wir das hier lesen, dass nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit Blut kommt, dann können wir in Hebräer eigentlich die Auflösung finden. Hebräer 10, Vers 22 heißt es, deshalb, ich habe mir das aus der neuen Genfer Übersetzung notiert, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit Blut besprengt. Wir sind mit Blut besprengt worden, weil wir an den Tod Jesu und an seine Auferstehung glauben, das aufnehmen, und dann besprengt uns Gott. Das hört er, diesen Ruf, dass wir das Blut Jesu als Hilfe erbitten. Das hört er und besprengt unseren inneren Menschen mit Blut. Das können wir mit dem Verstand nicht verstehen. Das können wir mit dem Verstand nicht kapieren. Aber es ist so. Das ist das, was Petrus ausdrückt. Dass wir von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit werden und bildlich gesprochen dann mit Wasser gereinigt werden. Unser ganzer Körper wird gereinigt dadurch auch. Und das ist das, was hier, ich finde, das genial ausgedrückt, ja, in der neuen Genfer Übersetzung, das so zur Erklärung auch zu sagen. Und deswegen wollen wir unbeirrbar festhalten an der Hoffnung. Das ist es, was uns die Hoffnung auch gibt, was uns hoffen lässt auf das, dass Jesus wiederkommt. Und der Heilige Geist ruft, und das brauchen wir immer wieder auch. Nicht, dass wir wiedergeboren werden, das werden wir nur einmal. Ja? Aber das heißt, wir werden es am Ende. Ja? Am Ende werden wir neu, nochmal neu geboren. Offenbarung Kapitel 19. Da werden wir zur endgültigen Rettung dann auch kommen. Und ja, gibt es Menschen, die Gott nicht umwirbt? Manche nennen das Erwählung, ja, schön, erwählt, und die anderen sind nicht erwählt. Nein, Gott umwirbt jeden Menschen. Nicht jeder nimmt es gleich an, manch einer braucht etwas mehr Zeit, aber wenn er Buße tut, wenn er umkehrt, dann wird er mit dem Blut Jesu besprengt werden. Ja, es ist ein Brief, der manche Ausleger sagen, naja, es ist kein Brief eigentlich, aber Petrus schreibt diesen Brief. Habt ihr schon mal überlegt, so Geburtstagsgrüße, Geburtstagswünsche auch zu schreiben, wie der Petrus das schreibt? Gepriesen sei Gott und der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das wäre doch mal ein Geburtstagsgruß. Das wäre das als Geburtstagsgruß schreiben. Ja, Petrus ermutigt uns. Und ich hoffe, ich kann euch auch etwas ermutigen und wir lassen uns ermutigen. Ja, dass wir Hoffnungsträger sind, auch in dieser schwierigen Phase unseres Lebens auch. Ja, es ist die Hoffnung auf Rettung. Wir sind gerettet, wir sind Gerettete, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir glauben. Aber wir müssen bewahrt werden. Und der Herr gibt uns diese Zusage, dass wir bewahrt werden, wenn wir an ihm festhalten. Auf die Hoffnung der Rettung am Ende, wenn er wiederkommt. Ja, denn es gibt ja schon viele Berichte von Bergleuten, die in der Grube festsitzen und eingesperrt sind, die brauchen Hoffnung auf Rettung. Das hat nicht immer geklappt, es ist nicht immer gelungen. Aber wer auf See schon war, nicht, und wer in Seenot gerät und einen Notruf absetzt, der wartet und braucht Hoffnung auf Rettung, dass die Seenotretter kommen. Und so gibt es viele Beispiele auch. Da kann jeder wahrscheinlich von uns beitragen, wo er in bestimmten Situationen war, wo er Rettung gebraucht hat. Ja, aber hier ist von einer Hoffnung die Rede, die nicht zustanden wird. Die Hoffnung, die hat eben ganz bestimmte Voraussetzungen, die ich schon angedeutet habe. Es ist ein verbürgtes Versprechen. Ja, und die Hoffnung ist darauf gegründet, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und das greift der Petrus hier auf. Wer den Ruf hört, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und seinen Notruf absetzt. Herr, ich glaube das, ich brauche dich. Der wird aus Glauben neugeboren. Von Gott neugeboren. Jakobus sagt, durch das Wort der Wahrheit. Wenn wir das Wort hören, das Wort der Wahrheit, das Evangelium, dann können wir neugeboren werden. Und diese Geburt ist geradezu eine zweite Geburt, von der wir eigentlich nichts so merken. Andere müssen es merken, dass unser Leben sich verändert, ja, dass wir dann auch Zeugen sein können. Und ja, wir sind zu einem neuen Leben gelangt durch die Wiedergeburt. Der Vater brachte diese Wiedergeburt zustande. Und deswegen sagen wir Vater, aber lieber Vater, weil er uns wiedergeboren hat. Wir haben uns bei der ersten Geburt auch nicht gebären können. Ja? Wir sind ins Licht der Welt gekommen und ja, das ist auch schwierig, auch für uns immer zu glauben, dann, wenn Jesus sagt, ihr seid schon vollkommen. Ja? Ihr seid schon vollkommen. Ein kleines Kind, wenn wir uns vorstellen, ein kleiner Mensch, der auf die Welt kommt, ist schon ein vollkommener Mensch. Er muss noch reifen in seinen Jahren, ja, zu dem, was er werden soll. Aber das ist genauso auch bei der zweiten Wiedergeburt. Ja. Wir sind schon vollkommen. Der Herr blickt uns an, dass wir vollkommen sind in ihm, weil wir seinen Tod und seine Auferstehung in Anspruch nehmen. Wir haben einen Herrschaftswechsel gemacht. Gott ist jetzt unser Vater. Und wir sind sozusagen auch, wie es auch heißt, versetzt vom Licht, von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sind neu zur Welt gekommen, wenn wir wiedergeboren werden. Und das lässt uns doch freuen. Das ist für mich auch die Freude, die Weihnachtsfreude oder die Adventsfreude, mich schon zu freuen, dass der Herr nahe ist. Das haben wir auch gesungen. Ja, ja, aber zugleich sind wir noch in dieser Welt und das macht Spannung. Ja, wir werden gezogen von oben, aber wir werden auch immer wieder auch von unten gezogen und das versetzt uns, also mich jedenfalls, auch in große Spannung immer wieder auch. Und als Christen stehen wir in der Wiedergeburt auch vor der Tatsache, dass sie nach wie vor in einem sterblichen und dass wir nach wie vor in einem sterblichen und vergänglichen Leib leben, der für die Sünde zugänglich ist. Und dass aber derselbe Leib nicht mehr der Sünde preisgegeben ist, das ist der Unterschied. Ja. Dass wir sind zwar immer noch in der Lage, auch zu sündigen nach den Begierden, die uns packen wollen, aber das müssen wir nicht mehr. Das neue Leben ist ein Auferstehungsleben in der Lebenswirklichkeit, ein Leben in der Auferstehungswirklichkeit Christi. Und wir Gläubigen sollen danach streben, weil was unvergänglich ist und was unsere Gedanken aufrichtet, was im Himmel oben als Erbe für uns aufbewahrt ist. Und durch die Wiedergeburt besteht Hoffnung auf ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe. Das irdische Erbe ist vergänglich, das himmlische unvergänglich. Das irdische Erbe ist oft befleckt. Oft gibt es Streit auch bei Erben. Und das himmlische Erbe ist unbefleckt, ist makellos. Warum dürfen wir zuversichtlich sein? Warum ist es sicher? Es ist im Himmel aufgehoben. Und das ist sicherer als in einer Bank. Sicherer gegen jeden Dieb und gegen jede Motte. Weil es bereits dort aufgehoben ist. Es braucht keinen Notar, um das Erbe anzutreten. Und wir werden hier schon in der Kraft Gottes durchgetragen. Schöne Aussichten. Wenn Gott uns durch seine Kraft bewahrt, dann jubeln wir, sagt Petrus im Vers 6. Das ganze Leben ist ein Ablösungsprozess aus dieser Welt. Ein Ablösungsprozess aus dieser Erde, von dieser Erde. Jesus sagt ja auch, ihr seid nicht mehr von dieser Erde, von dieser Welt. Ihr seid in der Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Das ist durch die Wiedergeburt geschehen, zu der lebendigen Hoffnung. Wir leben hier, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Aber der Ablösungsprozess, den müssen wir alle durchstehen. Und wir sehen auch, es schmerzt mich oftmals, auch wenn ich Menschen sehe, die keine Hoffnung haben. Es ist eine Riesenlücke. Die Riesenlücke, die das Kreuz überdeckt hat, ja, die dem anderen fehlt, ja, das muss uns auch immer wieder anspornen, dass wir das Evangelium weitersagen, weil das der Ruf ist, damit es in die Herzen hineinkommt. Und es ist auch gut so, ja. Jeder macht es auf seine Weise. Jeder macht es nach seiner Begabung und nach seiner Art. Auch, dass auch das Krankenhaussingen auch, ich weiß es nicht, ob es noch installiert ist in dieser Corona-Zeit, aber ja, aber das war Hoffnung auch für manchen Hoffnungslosen auch. Und ja. Aber wir dürfen uns freuen und stille sein. Im Psalm 62 heißt es, nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt mein Heil. Rettung. Ja. Das Leben ist nicht alle Tage Sonnenschein. Und viele Ratgeber auch, um unseren Stress zu bewältigen, nicht, wie man heute so schön sagt, um robust zu werden, Resilienz zu bekommen, ja, zu entwickeln, nicht, die sind da, aber oftmals taugen sie nichts. Aber Gott, der Herr, hat die große Perspektive, den Überblick. Und wir können ruhig bleiben. Das fällt mir manchmal auch schwer, aber Paulus sagt es im Korintherbrief, auch im 2. Korinther 4, dennoch darum ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird jedoch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vergehende, vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt ein Übermaß bis zum Übermaß, ein Übermaß des Übermaßes, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns. Dass wir nicht auf das achten, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, aber das, was man nicht sieht, ist ewig. Jetzt sagt er hier doch in diesem Text, die Bedrängnis ist leicht. Wir wissen es auch von vielen Geschwistern in der Welt, auch hier natürlich auch, ja, dass diese Bedrängnis oft nicht leicht ist. Es ist manchmal sehr, sehr schwer. Wir empfinden das so, ich empfinde das auch so. Ja, aber sie bewirkt Herrlichkeit. Gott verwendet diese Bedrängnis auch durch die Not, wird uns die entsprechende Herrlichkeit bewirken. Und das ist auch eigentlich die Antwort auf die Frage, warum gibt es Leid? Warum gibt es auch Leid für Christen, ja, wo doch Gott jederzeit dieses Leid beenden könnte? Ja? Und es klingt so nach himmlischer Waage, ja. Das Gewicht der Herrlichkeit, die wir erwarten in der Wiederkunft Jesu Christi, ist viel größer als die Bedrängnis, in die wir je geraten können auf dieser Erde. Das sagte Paulus, das könnte ich aus mir gar nicht sagen. Ja, das sind so große Worte, die ich mir gar nicht zutrauen würde. Aber jedenfalls ist es, ich verstehe es so. Und ja, wir erinnern uns auch daran, dass Jakobus das sagt, nicht, dass Prüfungen Ausharren bewirken. Wir müssen lernen, auszuharren in mancherlei Schwierigkeiten. Die Leiden werden vom Herrn bestimmt. Und wir wissen nicht, wie viel innere Not die erleiden, die äußerlich gar nicht zu leiden scheinen. Ich stelle es immer wieder fest, dass man gar nicht hineinschaut in einen Menschen, dem man gegenübersteht, und wenn er dann etwas von sich gibt, etwas von sich offenbart, was er alles hat durchstehen müssen, dann muss man doch schon staunen. Ja, was bedeutet es denn, wenn wir geprüft werden, wenn wir auf die Probe gestellt werden? Woran hat Gott gefallen? Das wissen wir wiederum aus dem Hebräerbrief. Er hat gefallen an unserem Glauben, wenn wir an dem Glauben festhalten. Und im Hebräer 11, Vers 4 heißt es, ohne Glauben ist es aber unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, denn dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Die Belohnung heißt Herrlichkeit. Die Belohnung heißt ewiges Leben bei ihm. Das ist der Siegespreis, was oftmals der Siegespreis oder die Krone oder des ewigen Lebens, das ist der Siegespreis, bei ihm in seiner Herrlichkeit auch zu leben. Dass dann noch eine Belohnung kommt, noch ein Extra, das steht auf einem anderen Blatt, aber das, dass wir den Siegespreis als Gläubige, die festhalten, die standhaft bleiben, auch das ist wichtig. Ja. Er wird kommen in Macht und Herrlichkeit und es wird eine göttliche Herrlichkeit sein. Er kommt auf den Wolken, er wird so wiederkommen, wie er gegangen ist, ja? Heißt es in der Apostelgeschichte. Und die Engel werden ihn begleiten und die göttliche Herrlichkeit bedeutet auch göttliche Kraft und er wird alles neu machen dann auch. Das Böse auch aus der Welt schaffen und ja, und wir werden ihm gleichgestaltet werden. Ich habe vorhin gesagt, Weihnachten kommt in der Bibel gar nicht vor. Aber wir feiern ja Weihnachten, um die Geburt Jesu einfach nochmal zu bedenken. Mit Weihnachten neu beginnen. Vielleicht ist jemand hier, der jetzt noch nicht so weit ist und seufzt auch ja und sagt, ach, wie soll das bei mir geschehen? Aber du kannst einfach einen bitten auch und du kannst auch im Wort lesen, das ist das Beste, auch das Geheimnis, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Unser Leben ist verborgen, auch unser innerer Mensch ist verborgen und wird aufbewahrt bei Christus. Wir sind noch keine Schmetterlinge, wir gleichen den Raupen, ja, die noch ganz so rumkräucheln und ja, und wir können noch richtig sehen, was wir einmal sein werden. Ja. Aber die Adventszeit gibt neu für auch diejenigen, die noch nicht glauben, die noch Zweifel haben, auch anzuklopfen. Und der Herr hat es versprochen, dass er aufmacht. Und jeder kann prüfen, ob es die Wahrheit ist, ob das Wort der Wahrheit auch diese Kraft hat. Ja? Jesus hat es auch gesagt, wer prüfen will, der kann es merken, ob er die Wahrheit ist. Ja? Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 7. Ja? Den Vers weiß ich jetzt nicht, aber es ist in Johannes 7. Da kann jeder prüfen und kann schauen, ob er die Wahrheit ist, ob die Geburt Jesu Wahrheit ist und seine Rettung durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung und seine Himmelfahrt und was seine Wiederkunft bringt. Amen.